Zum allerersten Mal fand in Deutschland eine deutsche Meisterschaft im Routenbau statt, ausgetragen in der Frankenjura Academy. Es war eine Meisterschaft im Lead-Routenbau, nicht im Boulderbau. Aber es lohnt sich natürlich trotzdem, bei Binweg Bouldern darüber zu sprechen. Das würde auch mein Interviewgast sagen, Niklas Wiechmann. Der ist vielen bekannt als Schrauber fürs Bouldern. Und auch, weil er Boulderbau unterrichtet. Er war Teil des Orga-Teams in der Frankenjura Academy. Mit ihm werten wir das ganze Thema aus, auch im Hinblick darauf, welche Schlüsse kann man für den Boulderbau daraus ziehen. Hi und willkommen zur Folge 173 von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und in dieser Folge geht es wie gesagt um die DM Routenbau in der Frankenjura Academy, hinter der natürlich nicht Niklas Wiechmann allein steckt, sondern ein ganzes Team. Und die ursprüngliche Idee kam von Tim Barzig, der auch den YouTube-Kanal iClimb betreibt. Und stellvertretend für das Orga-Team spreche ich jetzt mit Niklas Wiechmann. Hallo Niklas.
Hallo Juliane.
Also dieses Event liegt jetzt, wo wir reden, ungefähr eine Woche zurück und wir schauen mal zurück, wir werten ein bisschen aus und ich würde gerne mal von dir oder auch vielleicht stellvertretend so von euch wissen, wie seid ihr da rangegangen? Also was wolltet ihr eigentlich? Was hattet ihr für Erwartungen? Was wolltet ihr durch dieses Event vielleicht auch rausfinden?
Also man muss dazu sagen, wir, ich hier in der Frankenjura Academy sind die ausführende Hosting-Location. Die ganze Idee und die ganze Durchführung gebührt wirklich Tim Barzig, der damals 2004 oder 2005 mit iClimb damals die ersten Kletterfilme gemacht hat, so in Deutschland. Und der hat sich in den letzten Jahren schon überlegt, der hat auch den deutschen Klettermarathon organisiert seit Jahren schon. Und der hat sich überlegt, dass es doch mal schön wäre, so gesehen eine leichte, angenehme Competition unter den Lead-Route-Settern, Seilroutenschraubern und Schrauberinnen zu organisieren, die aber auch dazu dient, eine Plattform herzustellen, wo sich solche Menschen einfach austauschen können. Denn was ich letztes Wochenende wirklich gemerkt habe, ist, dass wir, ich sag mal, wir als boulderbauende Menschen, wir begegnen uns immer wieder in irgendwelchen Hallen, auf irgendwelchen Events. Aber wenn man viel am Seil baut, dann hat man nicht so einen Austausch, weil man doch zu 80-90% in der eigenen Halle vor sich hin schraubt. Und dann dieser Vergleich, dieses Sharing auch mit anderen Menschen, die das Gleiche eigentlich machen. Ich glaube, das hat super hingehauen und das war das Grundkonzept, die Grundidee hinter diesem Event.
Mhm. Finde ich spannend, dass du sagst, dass es beim Bouldern anders ist, weil was ich mit dem Podcast immer wieder bemerke, ist, wenn ich über Routenbau Folgen mache, kriege ich manchmal das Feedback, dass so die Leute aus der Routenbauszene sich so drüber freuen zu hören, wie machen es die anderen, weil die halt auch sagen, dass denen der Austausch fehlt. Also, dass es auch selbst noch beim Boulderbau auch noch ein Thema ist.
Das ist ein riesiges Thema. Jetzt kann ich doch mal kurz in die Eigenwerbung gehen. Ich glaube, ich hatte dir ja schon mal gesagt, dass ich gerne so ein Festival organisieren würde. Mhm. Und fürs Boulderbauen würde ich das gerne nächstes Jahr machen. Wir geben bald Termine dazu bekannt. Das machen wir auch in der Frankenjura Academy. Wir machen aber keine Competition, sondern einfach ein Gathering von Boulderbauern, wo wir auch Workshops anbieten. Und bei dieser Routenbauer-Competition, jetzt ging es wirklich, ich sag mal, ja, doch 70-80% der Teilnehmenden wollten auch wirklich gewinnen. Es ging darum zu zeigen, okay, ich baue so und so Routen. Es war natürlich auch ein bisschen Zufall dabei, wer welches Griffset bekommen hat, welche Wandneigung, etc., etc. Aber das ist mir wirklich ins Auge gefallen, dass dieser Austausch auch dort wirklich fehlt. Und beim Boulderbauen, ja, es gibt halt nur einige, die ja immer wieder ein bisschen rumreisen und man müsste mal eine Umfrage machen, wie viele in Deutschland wirklich ganz Deutschland bereisen oder dann doch nur in ihrer Region bleiben. Und dann wird es auch immer noch spezifischer und spezieller, dadurch, dass es immer mehr Leute gibt, die nur Wettkämpfe schrauben oder sich darauf fokussieren. Und dann wieder andere, die, sagen wir mal, nur kommerziell schrauben oder vermehrt kommerziell. Da gibt es dann auch immer eine größere Spaltung. Und das heißt, wir haben eigentlich zwei Disziplinen. Wir haben Boulderbauen und Seilkletterbauen. Und da drin gibt es dann auch nochmal zwei Spaltungen, kommerziell und für Wettkampf. Und diese Leute irgendwie alle zusammenzubekommen, ist irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit. Und irgendwie stellen wir uns unbewusst selber da Beine. Ja. Weil keiner weiß, was die anderen machen. Auch preislich werde ich immer wieder gefragt, was nimmst du denn, was nehmen andere Leute? Dass dieser Austausch nicht da ist, das ist schade.
Das ist so ein Beispiel, ne? Das würde ich gern von dir wissen. Wo hast du gemerkt, sind wirklich die Themen, wo die Leute denken, oh geil, dass ich jetzt mal mit jemandem drüber reden kann?
Also bei mir ist es mal wieder finanziell. Beim Routenbau jetzt bei der Deutschen Meisterschaft war es wirklich auch viel Arbeitstechnik. Man muss sich das so vorstellen, Seilkletterrouten werden geschraubt entweder von einer mechanischen Hebebühne oder einem Lift. Die meisten Hallen sind aber haben einerseits das Geld nicht für so ein überambitioniertes Auto. Das kostet, glaube ich, schon 14.000 bis 20.000 Euro, so einen Lift zu haben in der Halle. Vielleicht auch weniger. Vielleicht bekommt man auch einen für 8. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber die meisten Hallen haben halt vielleicht nicht den Boden dafür oder werden halt auch viele DAV-Hallen von Freiwilligen oder Ehrenamtlern beschraubt. Und dann gibt es im Zusammenhang mit Peter Zeidelhack und dem DAV in Thalkirchen viel beworbenes und benutztes Konzept, dass man das so ein bisschen aus der Höhenarbeit eigentlich entnommen, dass man an zwei Seilen arbeitet. Man hat ein Seil, was rechts oder links von einem hängt, das Materialseil. Dann gibt es eine Sicherungslinie. Und dann hat man noch ein redundantes Notfallseil. Und dann ist man von unten bis oben ausgestattet mit einem Sitzgurt, mit einem Brustgurt, mit einem Sitzbrett. Man hat die zwei Schrauber dabei, alle Schrauben und Griffe in Postkisten. Also es ist ein riesengroßes Hauling- und Rigging-System, was die Schrauberinnen sich da eigentlich an die Wand tackern. Und beim Seilschrauben wurde sich jetzt unglaublich viel darüber ausgetauscht, wie man arbeitstechnisch vorgeht. Ich habe jetzt gar nicht so viel mitbekommen, dass die Menschen sich da ausgetauscht haben, halt den Griff, so schraube ich den Move oder den Move. Da geht es wirklich um die Seilzugangstechnik. Unglaublich faszinierend.
Ja, also man sieht das auch in dem Livestream, wie das dann aussieht. Also für, also wenn jetzt hier mehr Leute zuhören, die bouldern und sehen, wie das in Boulderhallen aussieht, können sie sich fragen, ja, was meinte man jetzt? Kann man in dem Livestream sich angucken? Da sieht man dann solche Szenen auch aus dem Routenbau. Was würdest du sagen, wenn jetzt, weil du hast jetzt gesagt, darüber wollten die sich gerne austauschen, was würdest du denken, worüber würden Menschen aus dem Boulderbau eigentlich dann reden und welche Punkte kommen da auf?
Ich denke mal, Bezahlung, Freelance und angestellt, Bezahlung in den verschiedenen Positionen, wenn man so gesehen Chefschrauberin ist oder einfach nur Schrauberin, dann auch, da gibt es große Unterschiede. Dann die Verantwortungsbereiche. Für was bin ich verantwortlich? Und dann auch Verantwortungsbereich horizontal, also wie gehe ich mit meinem Team um, Kommunikation, wie gehe ich mit meinen Chefs um, was für Herausforderungen, was für Anforderungen haben diese Menschen eigentlich an mich? Und auch nach außen, wie verkaufe ich das ganze Programm an die Kundschaft und wie gehe ich mit Feedback um? Und dann natürlich Austausch über Griffe, Volumen, Arbeitsweisen und auch über die Quantität. Nicht nur die Qualität, die ist sehr schwierig zu schätzen, aber regional ist es leicht unterschiedlich auch, wie viele Boulder verlangt werden oder gebaut werden sollen pro Tag, pro Person, in welchen Schwierigkeitsgraden. Und ja, es gibt auch ganz viele Leute, die wissen gar nicht, wie man in das Freelancen reinkommt, wie meldet man ein Gewerbe an, was für Fahrtkosten kann ich abrechnen, brauche ich eine Berufshaftpflicht, sollte ich sowas haben? Und generell, mir begegnen immer wieder Menschen, die auch beruflich damit ihr Geld machen, die ich aber manchmal nicht super qualifiziert sehe in den Bereichen Arbeitstechnik und dann auch Arbeitsmaterialien. Viele Leute ballern da einfach gewissenlos drauf los und das ist auch in Ordnung, wenn es die eigene Halle ist. Und da ist man dann vielleicht überdeutsch. Aber wenn man zu Gast ist irgendwo und mit den Arbeitsmaterialien umgeht, als wäre es Hinz und Kunst und als würde es nichts kosten, und dann hinter sich einfach ein Schlachtfeld zurücklässt, beeinträchtigt das den einzelnen Ruf, aber kann auch eine ganze Branche ein bisschen beschädigen. Teilweise habe ich da schon also lokale und regionale, überregionale Vorurteile schon wahrgenommen. Und ich glaube, darüber könnte man sich, also ich könnte mich über alles stundenlang unterhalten. Deswegen.
Du hast ja auch alle möglichen Perspektiven schon. Ne? Also du bist ja rumreisender Rootsetter, Hallenchef, jetzt gerade Angestellter, also du kennst ganz viele Perspektiven.
Ja, genau.
Was hast denn du gelernt bei der DM Routenbau?
Ich hatte eigentlich keine große Meinung mehr über die Qualität des Routenbaus am Seil, weil mir das alles relativ stumpf vorkam in den meisten Hallen. Aber ich habe wirklich gesagt, keine Erwartungen und wenig Hoffnung, aber ich bin da wirklich eines Falschen belehrt worden. Das waren unglaublich tolle, unterschiedliche Routen und Bewegungen drin. Schwierigkeitsgrade wurden sehr präzise getroffen. Von unten nach oben, es hat einfach echt Bock gemacht. Ich habe das letzte Mal vor 10, 12 Jahren, glaube ich, 12 Kletterrouten an einem Tag in der Halle geklettert. Es war unglaublich geil. Also ich muss sagen, das Niveau ist unglaublich hoch und ich hoffe, dass die Menschen, die da teilgenommen haben, auch in ihrem Arbeitsalltag so tolle Routen zaubern können.
Kurzer Break. Wenn du diesen Podcast gerne hörst und meine Arbeit daran unterstützen möchtest, dann freue ich mich, wenn du mal bei Steady vorbeischaust. Bei Steady kannst du nämlich einen monatlichen Betrag wählen, mit dem du BinWeg-Bouldern unterstützen kannst, zum Beispiel 3 Euro im Monat. Und die helfen mir, dass ich diese Arbeit hier langfristig machen kann. Daneben gibt's auch noch einen BinWeg-Bouldern-Shop mit Shirts und Hoodies. Auch da kannst du mich finanziell unterstützen. Es gibt zum Beispiel auch 2 Boulder-Shirt-Designs, die Hörerinnen von meinem Podcast entworfen haben. Die finde ich wirklich mega cool. Also schau da vielleicht mal rein. Und ich danke allen, die meine Podcast-Arbeit unterstützen oder schon unterstützt haben. Und weiter geht's mit Niklas. Wir sind jetzt schon so in ein Thema so tief eingestiegen, dieses Thema Austausch. Ich würde natürlich nochmal ganz generell darüber sprechen, was ist das für eine deutsche Meisterschaft gewesen? Die ist ja ganz anders als das, was wir eigentlich unter einer deutschen Meisterschaft jetzt im Bouldern oder Lead verstehen oder was wir da schon gesehen haben. Also es ging nicht darum, eine Show der besten Athletinnen und Athleten irgendwie an die Wand zu bringen, sondern es ging darum, um die Arbeit dahinter, wenn man so möchte. Und es wurden Routen für den Breitensport geschraubt mit ganz normalen Griffsets. Das wurde auch immer wieder erwähnt da von den Leuten im Livestream, dass es jetzt keine Highlight-Griffe sind, sondern ziemlich Stino und teilweise auch so ein, wie man es manchmal in seiner eigenen Halle hat, so die Griffe, die man schon seit Jahren verwendet und schon kennt. Und ne? Und dann kam, glaube ich, auch ein normales Hallenpublikum und hat das geklettert und so anonym eine Wertung abgegeben, oder?
Richtig. Also es gab 3 Vorausscheide und da war es Kiel, Darmstadt und letzte Halle ist mir entfallen. Und ich glaube, es durften sich 8 bis 12 Schrauberinnen da lokal immer bewerben. Und dann sieht es so aus, man tanzt morgens an mit seiner eigenen Ausrüstung. Und dann wird eine Route ausgelost, also einfach ein Griffset und ein Wandset wird ausgelöst. Wenn du als erstes halt die Steine aussuchen durftest, durftest du als letztes die Wand aussuchen, damit das einigermaßen fair war. Routenbau für den Breitensport ist richtig. Die Zielsetzung war eine Route im 6. Grad zu bauen, plus minus 1. Also es wäre jetzt nicht super schlimm gewesen, wäre es ein 5er oder ein 7er. Dadurch wollte man halt einfach, haben wir uns erhofft, dass die Mehrzahl aller Besuchenden einfach alle Routen klettern kann oder wenigstens ausprobieren kann. Mhm. Denn wenn man jetzt sagt, hier zeig mal, wie gut du bist im 9. Grad oder wie toll du, wie schwer du schrauben kannst, ist es natürlich viel selektiver, wer überhaupt testen kann.
Ja.
Und Breitensport war wirklich so angedacht, dass dann halt viele Menschen kommen, viele verschiedene Meinungen einen Konsens bilden oder irgendwas kristallisiert sich raus. Und so gesehen, das Publikum entscheidet, wer, wie, wo die beste, tollste Route gebaut haben. Peter und ich haben dann auch nochmal eine Einzelwertung abgegeben. Aber wir
Peter Zeidelhack, der auch dort vor Ort war, der in München Routenbau macht beim DRV.
Genau. Mhm. Wir hatten uns vorher überlegt, ob wir auch die technische Komponente, also die Arbeitstechnik, mit einfließen lassen. Aber da war überhaupt nichts, was irgendwie in die Not hätte eingehen können oder negativ oder positiv beeinflussen hätte. Also haben wir einfach nur unsere Lieblingsrouten gekürt. Und vielleicht mal kurz Schritt zurück. Nach den 3 Publikumsentscheiden sind dann die 12 besten Schrauberinnen hier nach Forchheim gekommen, haben sich hier getroffen in der Academy und haben so gesehen, wie du schon sagst, stinknormale Sets zugelost bekommen und haben hier dann ihre Routen gebaut und sind dann vom Publikum ausgewählt worden.
Ja. Und zum Publikum, gab es da noch irgendwie die Frage, ob man da nochmal gucken muss, wer kommt? Also, dass das Publikum irgendwie halbwegs divers ist oder habt ihr einfach die Leute kommen lassen?
Wir haben die Leute einfach kommen lassen.
Hätte ja sein können, dass irgendwie einfach nur große Männer irgendwie kommen, aus Versehen an einem Tag. Und die dann irgendwie ungefähr dieselben Routen toll finden.
Eine Publikumswahl ist natürlich immer irgendwie subjektiv. Es sind jetzt die meisten Leute, die Besucher waren natürlich aus Nürnberg und fränkischer Umgebung. Das heißt, ich kann jetzt gar nicht nachvollziehen, wer, wo, was. Also ob jetzt zum Beispiel die Gewinnerin war Lena aus Nürnberg mit einer super Route. Ich kann jetzt nicht nachvollziehen, ob die 50 Freunde hier reingeschmuggelt hat und alle haben für ihre Route. Es sah mir jetzt aber nicht so aus. Es war wirklich kunterbunt gemischt und das finde ich auch wieder toll zu sehen, dass man an Kletterrouten dann doch auch mehr, ich sag mal, 40, 50 plus Kundschaft Menschen klettern sieht. Das muss man dann doch sagen, dass Boulderhallen dann doch irgendwie ein jüngeres Publikum noch ansprechen Und dass wir es auch noch nicht geschafft haben, ein internationaleres Publikum mit Klettern oder Boulderhallen anzusprechen, das ist mir letztes Jahr bewusst geworden, gehört jetzt nicht hierher, aber egal. Wir haben da jetzt erstmal rein, das erstmal machen und dann hat man viele Lernerfahrungen, kann dann sagen, okay, können wir dies oder das besser machen, aber mit dem Publikum oder den kletternden Menschen jetzt gab es keine schlechten Erfahrungen, okay, glaube ich.
Wenn die Leute da so im Prinzip einfach nur eine Wertung abgeben, so von wegen auf einer Skala von 1 bis 10 fand ich gut oder schlecht, also oder wie war die Bewertung? Kannst du das nochmal kurz sagen?
Genau. Das ging über eine App und jeder Route konnte man 1 bis 10 Sterne geben. Mhm. Und dann bin ich kurz danach drauf gekommen. Ich habe nämlich jede Route ordentlich bewertet, was ich auch gedacht habe. Wenn man aber ganz klar einen Favoriten hätte, könnte man 11 Routen nur einen Stern geben und der anderen Route 10 Sterne. Das würde ja, glaube ich, mathematisch viel mehr in Gewichtung fallen, als wenn man jede Route versucht, realistisch einzuschätzen. Da muss ich Tim mal fragen, ob das passiert ist. Ist mir erst danach gekommen, weil ich dachte, oh, warte mal kurz, das würde ja auch so rumgehen.
Das könntet ihr im Nachhinein herausfinden, ob das passiert ist. Was ich mich da gefragt habe, ist, das ist ja keine besonders detaillierte Bewertung. Also ihr könnt ja da jetzt nicht besonders viel rausziehen von wegen, woran hat es gelegen? Warum war eine besser bewertet, richtig, als die andere? Was sind da die genauen Details, die Leute begeistert haben? Oder konntet ihr trotzdem was rausziehen?
Nee. Ab und zu hat man sich halt mit irgendwelchen anderen Menschen unterhalten, die gleiche Route auch gemacht haben oder auf die Route gewartet haben. Dann ging es halt so, ja, ich mag gerne Leisten. Die anderen mögen gerne, ach, hier so Zangen, das ist wie in Spanien und Griechenland. Andere, ja, ich mag hier die blauen Steine total gerne, ich kletter gerne blau. Es ist ja wirklich so banal teilweise, was wir mögen und was wir nicht mögen. Und weil wir die Sachen dann natürlich auch noch manchmal in unserem eigenen Stil klettern. Nee, man konnte, also empirisch, wissenschaftlich kann man da wirklich nicht viel rausziehen jetzt. Da stehe ich ein bisschen dumm da.
Und was dafür auch bezeichnend ist, ist, dass du und Peter Zeidelhack, ihr habt eure Favoriten gekürt und eure Favoriten fanden sich nicht auf dem Podium wieder. Also die Top 3 des Publikums waren nicht eine Route, die ihr Profis quasi gewählt habt. Das heißt, das zeigt einfach mal, es ist so individuell. Und aber hast du für dich trotzdem bei den Top 3 Routen gedacht, so, ich kann mir schon vorstellen, warum?
Ja, also bei der Gewinnerin, Lena zum Beispiel, die hatte so eine super crimpy Passage. Erst ist man so ein bisschen bis zur fünften Echse hochgeklettert und dann ist man an eine 90 Grad Dachkante gekommen. Und da gab es dann eine kleine Leistenuntergriff-Traverse. Mhm. Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Da hat man sich sehr lebendig gefühlt und auch sehr kräftig. Ich finde das ja immer toll, wenn man so Crimps in der Hand hat und die sind unter dem Leistungsmaximum, aber man fühlt sich einfach unglaublich stark. Mhm. Das war einfach toll. Die zweite Route war von Christoph, das war mit so länglichen Zangen und Sintergriffen. Ja, das ging so kreuz und quer über die Wand und es war eigentlich nur eine gerade Wand, aber es ging kreuz und quer und irgendwie hat er da viel Klettermeter eingebaut und man hat sich dann auch sehr abenteuerlich gefühlt. Und die dritte Route, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Weißt du die dritte Route? Hast du die Auswertung gerade vor dir?
Warte. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Andi Burger. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt was sagt, wenn ich dir nur den Namen sage.
Jetzt stehe ich so doof da.
Willst du es dir nochmal kurz im Stream angucken, so die Stelle?
Nee, passt schon. Das finde ich so schnell nicht.
Der arme Andi.
Der arme Andi. Nee, er hat einen gut bei mir. Die haben alle einen gut bei mir. Das wissen die. Das nehmen die hoffentlich auch nicht zu persönlich. Ja. Aber ich finde es schön, wie du sagst, dass die Publikumsmeinung nicht mit, in Anführungszeichen, Experten übereinstimmt. Mhm. Denn wir sagen eigentlich immer, solange die Route sicher gebaut wurde, solange die Route auch sicher ist für kletternde Menschen und solange die Route einigermaßen den Schwierigkeitsgrad trifft, dann geht es nur noch subjektiv und persönlich zur Sache. Da gibt es dann keinen schlechter oder besser mehr. Mir gefällt halt die Kante mehr. Und dann habe ich da oben, ich habe mich in meiner Favoritenroute im Nachhinein auch ein bisschen dumm angestellt. Beziehungsweise ich musste das viel spannender und spektakulärer klettern als die meisten anderen Menschen. Die haben sich da irgendwie klein gemacht und eingedreht. Und ich wäre da oben fast runtergeflogen und habe einfach gedacht, wow, was geht hier ab? Und habe mich so lebendig gefühlt wie selten zuvor. Und war so stolz auf mich, dass ich da auch im Vorstieg da so toll abgeklettert habe, weil ich so ein Schisser bin. Und die ganze Route hat mir einfach so viel gegeben. Und wenn man das dann anders geklettert hat, kann ich das schon nachvollziehen, dass man das dann vielleicht nicht so toll fand wie ich.
Okay. Ich meine, ich war ja nur nicht vor Ort, ne? Ich habe mir den Livestream angeguckt, aber es hat ja jeder einzelne Rootsetter und Rootsetterin dann im Livestream, also der Ablauf war so, dass die im Livestream erstmal sich so vorgestellt haben, erzählt haben, warum sie was wie geschraubt haben. Dann wurde ein Video gezeigt, wie die Route geklettert wurde und währenddessen so ein bisschen darüber gesprochen. Und als die Lena dran war, die ja letztendlich auch gewonnen hat, da muss ich sagen, das fand ich echt spannend, weil während sie über ihre Arbeit gesprochen hat, hat sie so eine coole Selbstsicherheit ausgestrahlt und war auch, glaube ich, eine der wenigen, die einfach ganz klar gesagt hat, ja, ich war zufrieden mit meiner Arbeit. So. Und irgendwie habe ich in dem Moment gedacht, würde mich nicht wundern, wenn sie gewinnt, weil sie das so klar herausgesagt hat und weil sie auch noch gesagt hat, dass sie möchte am liebsten den Menschen ein positives Gefühl beim Klettern vermitteln und arbeitet lieber mit statischen Bewegungen als mit risikoreichen Moves. Also sie möchte, dass die Menschen einfach da happy rausgehen, wo ich so dachte, ja, na, das werden doch die Leute cool finden oder etwa nicht. Und das hat dann funktioniert. Ja, ich weiß gar nicht, wie hast du das denn empfunden?
War es jetzt ihre Route oder wie die Leute da dran gegangen sind? Ich finde das schon sehr gut. Also ihre Einstellung, also sie hat ein klares Ziel gehabt oder eine klare Erwartungshaltung. Und wenn man dann so rangeht, ist das schon sehr schön. Das nicht zufrieden zu sein oder manchmal zu zweifeln mit den eigenen Routen, das haben die meisten von uns. Es ist irgendwie auch Teil des Berufsbildes, dass man sich immer hinterfragt. Es gibt halt einfach keine, abgesehen vom Wettkampfklettern, keine definitive Antwort, ob das jetzt geklappt hat oder nicht. Und beim Wettkampf müsste man sich dann auch hinsetzen und wirklich sagen, ganz oft machen wir das in den Boulderrunden, sagen wir, okay, wir wollen jetzt 2 Tops für den Boulder und 4 Zonen. Und dann kann man das auch wirklich evaluieren. Und das klappt extrem selten. Aber dann hat man wenigstens so einen Daumenzeig. Und ich glaube, bei denen war es jetzt am Wochenende auch so in Anbetracht der Verhältnisse. Man hat halt nicht das liebste Griffset bekommen, man hat auch nicht die liebste Wand dann manchmal bekommen. Man musste sich damit zufrieden geben, dass man jetzt das Maximum rausholen kann. Und ich glaube, das haben eigentlich die meisten gemacht. Das finde ich schon sehr cool. Da bin ich sehr stolz drauf, wenn ich das so sagen darf.
Aber apropos Griffset, das war das Einzige, was die Lena dann nicht gut fand. Und zwar, dass sie weiße Griffe hatte. Und sie meinte, so weiße Griffe auf weißer Wand ist einfach optisch sehr, sehr uncool. Aber das schien ja das Publikum nicht gestört zu haben.
Genau, auch wieder absolut faszinierend. Alle Routen haben ein bisschen rausgestochen. Und als ich die Routen die Tage vorher rausgeschraubt habe, dachte ich mir nur so, oh Gott, ja, die weißen, die muss ich jetzt in die Verlosung tun. Weil es hat seine Daseinsberechtigung anhand der Griffform. Ein paar Crims und feineres Zeug. Aber weiß auf weiß kommt halt nicht gut rüber. Aber ja, anscheinend hat es die Leute nicht interessiert, ne? Also dann ging es halt wirklich nur darum, was klettert sich wie gut.
Ja, nee, weil man merkt das ja manchmal in der Root-Setting-Szene, dass ihr, weil ihr so viel mit diesem Material arbeitet, dass einfach irgendwann so überdrüssig seid, immer wieder dasselbe Zeug in der Hand zu haben. Und dann, vielleicht, ich weiß nicht, ob die Optik dann manchmal zu sehr überbewertet wird.
Doch, die Optik wird definitiv zu sehr überbewertet. Der Kern des Boulderns ist immer noch Bewegungssport und nicht optischer Sport. Das ist aber eine leichte Falle, vor allem wenn man ein bisschen unerfahrener ist oder beziehungsweise, was heißt unerfahren? Ich denke mal, dass jeder irgendwann seine Reise macht als Routenbauer, Routenbauerin und dann hoffentlich irgendwann da ankommt, die Bewegungen in den Fokus zu stellen. Das ist jetzt auch meine Ansichtssache. Schöne, bunte Steine an die Wand schrauben kann jeder, aber eine gute Bewegung kann halt nicht jeder. Und klar greift man erstmal zu irgendwas, was optisch zu einem spricht. Wenn Leute nur gute Boulder und Routen bauen können, wenn die Griffe leuchten und neu und groß und toll sind, dann ist man halt einfach limitiert auf die Ressourcen und dann ist man meiner Meinung nach nicht das, was ich als richtig, richtig gut erachte. Deswegen fand ich das schon toll, wie die Leute damit umgegangen sind.
Habt ihr ein bisschen Feedback vom Publikum eingesammelt, was denen im Prinzip dieser Tag gebracht hat oder warum sie überhaupt mitmachen wollten?
Ja, weil die einfach Bock hatten. Die hatten Bock auf neue Routen natürlich. Ich habe auch danach gemerkt, und das habe ich in der Runde gesagt, ich habe jetzt den schlechten Job, dass ich noch mehr Routen auffüllen musste. Und ich halte mich schon für einen guten, diversen Schrauber. Aber also so ein Portfolio von 12 unterschiedlichen Routen, alle im gleichbleibenden Schwierigkeitsgrad, habe ich nur gesagt, ja, danke und scheiße. Weil alles, was ich jetzt schraube, wird rausstechen als nicht so gut. Und dann irgendwie, natürlich will man immer so gut wie möglich schrauben. Es ist jetzt schon unglaublich divers. Es ist einfach unglaublich toll. Und das haben die Leute gemerkt und merken die Leute immer noch. Die kommen jetzt rein so, ah ja, jetzt, es fühlt sich anders an.
Also weil du diese Ruhzeiter aus ganz Deutschland hattest, die da diese Halle jetzt einmal vollgeschraubt haben.
Genau, es waren jetzt von den 12 Menschen waren es, glaube ich, 4 Frauen, was ja ein Drittel. Beim Boulderbauen hätten wir vielleicht mehr akquirieren können. Also ich fand es schon gut für den Anfang. Ne? Es sollte mehr werden, da sind wir uns hoffentlich alle einig. Aber wir hatten jetzt verschiedene Körperbauten und Geschlechter und alles dabei und Bewegungsstile. Und das fühlt man doch sehr. Und das hört man auch, dass die Menschen, die jetzt hier regelmäßig klettern gehen, sagen, ach, das ist ja toll. Es fühlt sich alles leicht unterschiedlich an, aber alles so im gleichen Abenteuergrad. Da kann man jetzt einfach mal entspannt alles mal austesten und neue Erfahrungen machen.
Ja. Mhm. Und zu den Schrauberinnen und Schraubern vor Ort, du meintest gerade schon, viele waren wirklich motiviert, so mit der Idee reingegangen, okay, ich möchte da jetzt irgendwie aufs Podium kommen. Oder was hast du noch gemerkt? Warum hatten die Bock?
Die wollten einfach eine richtig gute Route abliefern. Ja. Also die hatten einfach Bock, gemeinsam was zu machen. Mhm. Das merkt man schon, es ist so ein bisschen so ein Klassentreffen-Vibe morgens. Und um 9 Uhr geht es dann los, Schrauben werden in die Griffe gesteckt und von 9 bis 12 Uhr dürfen die Schrauber, Schrauberinnen schrauben und dann in Teams testen. Ab 12 Uhr war die Halle geöffnet für Publikum und dann wurde rumgesessen und Leute beobachtet und begutachtet, was die Leute mit den Routen machen. Mhm. Und da kriegt man manchmal natürlich schon das Feedback mit, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und ja, hätte jemand das so und so geschraubt, geklettert, aber das interessiert ja keinen. Mhm. Da sieht man manchmal so ein bisschen Träume zerbrechen.
Ja.
Aber ich glaube, für viele von denen war es auch toll, ist es toll, einfach in eine andere Halle zu gehen, aus dem Arbeitsalltag rauszukommen, auszubrechen, wie auch immer man das sagen mag, und Kontakte zu knüpfen. Also ich hoffe doch, dass es jetzt einige von den Menschen auch gibt, die sagen, ach, jetzt kann ich mal dort und dort schrauben und dann lade ich die ein, wir tauschen mal durch.
Mhm. Hast du noch so Szenen im Auge, die da vor Ort passiert sind, von Austausch, von ach, guck mal, ihr macht das so oder das möchte ich auch mal ausprobieren? Also hast du sowas mitbekommen?
Ich glaube, die meisten Austausche sind schon in Regionaldingern wirklich gelaufen, arbeitstechnisch, weil viele von denen sich ja schon mal begegnet sind. Aber es gab einen Kandidaten, Name ist mir jetzt entfallen, der hat ganz vorne links, wenn man reinkommt, gebaut. Der hatte das Seil drin, ne? Und der ist diese 10, 12 Meter, ist der innerhalb von 5 Sekunden da hochgesprintet, einfach nur am Seil. Ich so, was geht denn hier ab? Und dann so, ja, der kommt aus der Baumpflege. Der ist eigentlich Baumpfleger, hat dann mit dem Rutenbau angefangen, rückwärts. Und der hatte so ein abgefahrenes Rigging-System. Also der war, also arbeitstechnisch war der so schnell und so versiert und so sicher. Und wenn ich mal aus dem Seil schrauben muss, dann dauert das immer wieder mal so, ah, oh, da ist die Kiste, da ist der Griff. Ah, oh, da muss ich jetzt ziehen, so komme ich wieder runter. Also ich glaube, dieses Arbeitstechnische haben die im Vorfeld schon sich sehr viel ausgetauscht. Es ging wirklich nur darum, hey, wie geht's dir? Ah, oh, cooles Zeug hast du wieder gebaut. Ah, ich freue mich schon auf deine Route. Deine Route hat mir schon dort und dort gefallen. So war der Vibe.
Ihr braucht einen Baumpfleger, der euch einen Input-Workshop gibt.
Die sind auf jeden Fall die Besten in der Seilzugangstechnik, muss man einfach so sagen. Oder vielleicht die Erfahrensten. Ist dann schwierig wieder für mich zu sagen. Weil ich halt, wenn ich Routen baue, baue ich nur aus dem Lüften, aus dem Auto.
Okay. Niklas, da du ja eigentlich, wie du jetzt auch immer wieder erwähnt hast, aus dem Boulderbau kommst, wollte ich nochmal fragen, was kann man eigentlich für den Boulderbau aus der ganzen Sache mitnehmen? Und du hast schon gesagt, du willst eigentlich auch so ein Connecting-Event irgendwie machen, aber kann man sowas genau in der Art vielleicht auch für den Boulderbau machen?
Ja, da muss ich kurz eingreifen. Die ersten Griffe sind wirklich, die ich rangeschraubt habe, waren dann doch, glaube ich, Seilrouten mit 14. Mhm. Egal. Also für mich war das jetzt full circle wieder zurück. Zu dem Beginn. Aber genau, also wir wollen jetzt keine Competition machen, aber ich war schon Jury-Teil einer Rootsetter-Competition in Holland. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch schon gibt, aber Hermann vom Cube in Enschede an der Grenze zu Deutschland, der hat das jetzt dieses Jahr das zweite Mal gemacht und bei dem lief das so ab, der hat einfach Rootsetter aus Holland und Deutschland eingeladen und Hermann hat gesagt, hier wurde auch zugelost. Ein Minisektor und die Griffsets irgendwie. Die Herausforderung war halt irgendwie eine 3, 4 und 5 zu bauen oder eine 2, 3, 4, also ein Minisektor in verschiedenen Farben, verschiedene Bewegungen, verschiedene Erfahrungen. Und dann wurde halt bewertet einmal technisch von der Arbeitsweise her. Der Hermann hatte wirklich ganz viele Parameter aufgeschrieben, ob die Sicherheit eingehalten wurde, ob korrekt montiert wurde. dann auch, ob die Schwierigkeiten gepasst haben, wie gemeinsam miteinander getestet wurde. Wurden andere Leute gefragt, die Boulder zu testen? Wie wurde mit anderen Leuten kommuniziert? Und dann wurde unter den schraubenden Menschen eine Abstimmung abgehalten. Und unter uns Jury, wir waren 3 Jury-Kandidaten und wir hatten halt diese Parameter und aufgrund dessen haben wir halt, es waren, glaube ich, 12 oder 14 verschiedene Sachen, die wir da wirklich bewertet haben. Und bei Bouldern kann man das ein bisschen einfacher machen, also auch Teamwork, wo man dann einfach sagt, ja, die Juliane hat da ihren Boulder gebaut und die hat da ganz alleine vor sich hingebaut, war alleine auch zufrieden, hat niemanden gefragt zum Testen und am Ende war der Boulder von allen für nicht so gut befunden. Dann kann man einfach sagen, okay, da war Teamwork beim Testen einfach nicht so gut. Mhm. Aber an sich ist das alles immer extrem, extrem subjektiv, auch wenn man das über eine Jury probiert. Ich hatte das Gefühl, dass es schon besser so ist mit dem Boulder. Und es gab dann auch noch eine Publikumswertung am Tag danach. Ich weiß nicht, ob die sich getroffen hat mit unserer Bewertung.
Aber auf jeden Fall war das das eine Event, was du mal miterlebt hast im Bouldern, wo du versucht wurde. Ja. Also ich kenne tatsächlich auch noch andere, zum Beispiel, also jetzt viel mehr Root-Setting-Symposium in Leipzig. Ja. Das erste, wo ich war, das war am Ende auch so ein Ding, wo dann das Publikum, also da kamen ja quasi Frauen aus ganz Deutschland in Leipzig zusammen, haben gebaut und das Publikum konnte dann auch eine Publikumswertung am Ende abgeben. Ja. In Berlin gibt es auch solche Events.
Ah ja, der Schrauberkongress.
Aber nur sozusagen für diesen Circle, also eigentlich so die Berliner Boulderhallen quasi unter sich.
Genau. Ja, also und sonst gibt es noch ganz, ganz berühmt ist die Freisinger Boulder Night. Da werden auch von 40 oder 20 Teams und 2 Leuten bauen Boulder. Da bringen aber auch alle Leute ihre Freunde mit zum Abstimmen. Da gewinnen nämlich die Publikumslieblinge, ich glaube, 2 Kästen Bier oder sowas. Mhm. Da wird wirklich ganz parteiisch abgestimmt. Ich war da einmal dabei und habe gedacht, ich hätte den besten Boulder der Welt gebaut. Und ich will jetzt hier Stefan Ortmann nicht ans Kreuz nageln, aber der Boulder war hundertprozentig nicht so gut wie meiner. Der hatte aber 30 Leute dabei und die haben sich einfach das Freibier abgegriffen dann als Gewinner. Das nehme ich Otte heute noch übel.
Genau. Also. Aber eine Sache fällt mir gerade noch ein, was du nämlich auch im Stream gesagt hast, ist, du warst schon begeistert davon, welchen Sprung in der Professionalität sozusagen der Lead-Routenbau gemacht hat und dass der Boulder-Routenbau sich da noch was von abschneiden kann. Was würdest du sagen, wo kann man da noch lernen?
Arbeitssicherheit, das ist halt einfach ein großes Thema. Da gibt es bei uns jetzt im Boulder, ich sag mal jetzt uns Boulder bauen, keinen Standard, der wirklich 100% eingehalten wird. Gehörschutz würde ich jetzt auch, da wird Peter mich jetzt kreuzigen, auch sekundär einstufen, weil ich davon ausgehe, dass viele Menschen mit einem Impulsschrauber, also einem leiseren Schrauber im Boulderbereich unterwegs sind. Aber Schutzbrillen werden nicht immer konsequent getragen und sonst auch Leitertechnik. Es gibt einfach viel dodgy, also viel, tja, das sollte keiner sehen, wie da auf der Leiter gehandwerkt wird und auch mit den Materialien teilweise. Also ich glaube, da gibt es einfach noch nicht so einen großen Standard und wenn man sich die Seilkletterschrauber drinnen anschaut, da wird gar nicht mehr diskutiert, da ist einfach ein Sicherheitsstandard vorgegeben und los geht's. Und da beim Boulder, denke ich, sind wir da noch nicht so weit. Und ich weiß auch nicht, ob wir da hinkommen werden, weil dann doch unterschiedlicher gebaut wird einfach in den meisten Hallen.
Vielleicht kann beim Lead-Routenbau auch einfach am Ende mehr passieren aus der Höhe.
Das auf jeden Fall auch.
Vielleicht ist man sich dessen nicht so bewusst?
Das auf jeden Fall auch. Wenn man von der Leiter fällt, dann passiert meistens nicht so viel. Außer manchmal habe ich Bänderrisse gesehen oder gebrochene Knöchel oder jemand fällt mal ein Volumen auf den Kopf, Platzwunde und sowas.
Ich möchte nicht, dass mir ein Volumen auf den Kopf fällt.
Ja, genau, ist auch richtig, richtig scheiße. Aber an sich zum Beispiel, jetzt habe ich letztens den 2. oder den 3. Routenbauer-Freiberufler-Vertrag irgendwo unterschrieben, bevor ich überhaupt dort in dieser Halle tätig werde. Und das müsste eigentlich ein Gang und Gäbe sein. Also, dass man einen Dienstleistervertrag unterschreibt. Hier, ich komme vorbei, ich liefere die Anzahl Boulder ab. Okay, bei den Seilkletterrouten gibt es das jetzt, glaube ich, nicht. Aber bei Seilkletterrouten gibt es auf jeden Fall. Da frage ich die Leute dann schon, wenn die dich als Gastschrauberin einladen sollten, hier hast du die und die Zertifikation, also bist du hier sicher am Seil unterwegs. Oder auch wenn man irgendwo eine Hebebühne fährt, da muss man woanders halt, glaube ich, einen Schein nachweisen können. Mhm. Und beim Boulder bauen darf halt jeder. Wenn du eine gute Empfehlung von irgendwo hast, dass du gute Boulder baust, dann kommst du rein. Es hat aber nichts zu bedeuten, dass du das auch sicher machst. Oder hat auch nichts zu bedeuten, dass du weißt, welche Materialien du da eigentlich wie montierst. Gibt es genug Leute, die echt nicht wissen, was würde passieren, wenn und wer ist eigentlich verantwortlich für was? Und da sind wir beim Bullen. Lange nicht.
Okay, da ist noch was zu tun. Man kann sagen, du arbeitest ja dran.
Wir versuchen es, ja.
Genau, gibt es die Workshops in der Frankenjura Academy und auch, ja, weiß ich nicht, auch noch darüber hinaus? Ich weiß es gerade gar nicht.
Ja, auch noch darüber hinaus. Das andere Zeug ist meistens international. Aber beziehungsweise, falls ihr keine Lust habt, in die Academy zu kommen. Für nächstes Jahr gibt es neue Preise, neue Workshop-Kalender. Wird schon im November bekannt gegeben. Bouldern, Seilklettern, Competition, kommerziell, pipapo. Aber falls ihr sagt, ihr seid eine Halle und ihr möchtet gerne Input haben, da muss es nicht nur um Sicherheit gehen, sondern primär geht es bei mir eigentlich um Qualität, Bewegungen, was auch immer. Ich biete das an für Bouldern einzeln, für Lead einzeln und genauso gut auch Kombi. Also wenn ihr eine Kletterhalle seid, die einen Boulderbereich hat und einen Seilkletterbereich, dann biete ich auch Workshops an, wo wir einen Tag Bouldern machen, einen Tag Lead. Vorher machen wir immer Gespräche hier, was sind eure Probleme, eure Wünsche und Hoffnungen. Und dann komme ich auch gerne zu euch. In Deutschland, international, egal wo. Denn nichts liebe ich mehr, als mich mit anderen Leuten über Routenbau zu unterhalten.
Okay, Niklas. Haben wir am Ende jetzt noch irgendwas vergessen von der DM Routenbau, was du noch wichtig findest zu erzählen?
Nee, also wir machen das nächste Jahr nochmal und ich kann alle Menschen eigentlich nur ermuntern, mitzukommen, sich das mal anzuschauen, wenn es nicht hier ist in der Academy, dann in den anderen Hallen. Man muss auch gar nicht so schwer klettern können. 6. Grad kriegt man hin, macht einfach Bock. Und es wird viel geboten und sonst kann ich nur sagen, Seilkletterrouten können auch geil sein. Und an alle Hallenbetreiberinnen da draußen, investiert in eure Menschen, die auch Seilkletterrouten bauen. Das macht Bock, ist echt cool.
Ein sehr gutes Statement zum Schluss. Vielen Dank dir.
Ja, ich danke dir und allen Leuten, die da waren.
Jo, na dann, ciao.
Ciao.
Das war Niklas Wiechmann im BinWeg Bouldern Podcast. Vielen Dank für die Einblicke. Danke übrigens auch an den Hörer, der mich gebeten hat, eine Folge über die DM Routenbau zu machen. Ich freue mich, wenn ich Feedback oder Tipps von euch bekomme, was ihr gerne hier im Podcast hören möchtet und ich schaue dann, was ich davon umsetzen kann. Also bis bald, Juliane mein Name und ich bin weg Bouldern.